NIS II ante portas, DORA für Banken. Reportingpflichten werden immer komplexer. Wie meistern CIOs die Challenge?
Herzlich willkommen bei Tech Talk, Voice of Digital. So heißt der Podcast von Computerwoche, CIO Magazin und CSO Online. Heute geht's um
Fit für NIS II, DORA und Co. Zu Gast bei mir im Studio ist Andreas Weinberger. Er ist Bereichsleiter IT bei der Privatbank Donner und Reuschel AG. Dort verantwortet er die interne IT und das Thema Cybersecurity. Zudem beschäftigt er sich mit den Themen DORA und KI. Dafür hat er schon 2023 einen Prototypen Cyber-IA gebaut und erfolgreich getestet. Mein Name ist Jürgen Hill. Ich bin Chefreporter Future Technologies bei Computerwoche und CIO.
Hallo Jürgen, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass mir jemand bei diesen Themen Gesprächspartner bietet.
Hallo Andreas, mit dir haben wir heute einen Experten zu Gast, der sich schon länger mit NIS II, DORA und Co. befasst. Bevor wir jetzt tiefer in die Diskussion einsteigen, was sind denn für dich und deine IT-Kollegen zurzeit die drängendsten Probleme? Wo drückt euch der Schuh?
Die drängendsten Probleme sind im Moment in dem ganzen Projektsituation um die DORA herum, die Balance zwischen Pflicht und Kür im Endeffekt zu finden. Wir haben ja jede Menge To-Dos, die quasi aus der Regulatorik kommen. Und dort kann man sich wie immer sehr, sehr, sehr detailliert damit beschäftigen, so typisches Pareto 80-20-Prinzip, um voranzukommen in dem ganzen Themenfeld, weil die Details endlos sind. Und in der Kür geht es ganz stark darum, was zahlt auf Regulatorik ein und was zahlt auf Resilienz ein. Also was können wir wirklich tun, um sicherer zu werden in dem ganzen Themenfeld. Und das ist eine schwierige Abwägung zwischen Verwaltungsaufwänden und anderen To-Dos.
Wenn du gerade von Pflicht und Kür sprichst und auch sagst, was zahlt auf die Resilienz ein, es ist ein schwieriges Spannungsfeld zwischen Regulatorik und Sicherheit. Wo liegt denn dieses Spannungsfeld genau?
Das Spannungsfeld liegt in meiner Sicht darin, dass wir im Endeffekt immer beachten müssen, welche Resilienz erhöhen wir. Wenn ich Energie drin stecke, die eigene Sicherheit zu erhöhen, ist das gut für unser eigenes Haus. Aber ich muss ja auch Energie reinstecken, um die Resilienz des Systems zu erhöhen. Und die Regulatorik kommt logischerweise aus dem Themenfeld, die Stabilität des gesamten Systems. Und jetzt nicht nur das Finanzsystem gemeint, sondern viel mehr übergreifend das System aller kritischen, wichtigen Funktionen, welche Unternehmen, die für die Versorgung der Bevölkerung zuständig sind, auf einen höheren Level zu heben. Das schließt sich nicht aus, das zahlt aufeinander ein, aber es verändert natürlich den Fokus teilweise. Und das ist eben einer der großen Punkte, dass man eben sagt, okay, ich kann jetzt noch viel Energie reinhängen, um meine Dienstleisterkette noch feiner zu analysieren, die Vertragswerke auf einen neuen Zustand zu bringen. Ich könnte aber die gleiche Energie bei eingeschränkten Ressourcen verwenden, um im Haus zum Beispiel bei Cyberübungen wesentlich schlagkräftiger zu werden und bei Cyberübungen zum Beispiel Schwachstellen zu finden. Und da muss man halt abwägen, weil die Ressourcen hat man natürlich nicht doppelt, darum muss man immer entweder oder tun.
Und wo würde von deinem rein persönlichen Gefühl bei dir das Pendel, wenn es nach entweder oder geht, in welche Richtung würde es bei dir ausschlagen? Mehr in Richtung Sicherheitsaspekt oder mehr Richtung Regulatorik?
Vom Bauchgefühl her, zum Glück agiere ich nicht nur mit dem Bauch, würde es automatisch nur in Richtung Sicherheitsaspekt gehen. Mhm. Weil ich einfach Cybersecurity jetzt schon so lange mache und die Entwicklung extrem nah mitverfolge. Also ich mache Cybersecurity im Prinzip, seit meine Cybersecurity-Taufe war damals der I-Love-You-Virus. Und seitdem eben ich die Praxiserfahrung habe, war das bedeutet, wenn ein Haus komplett stillsteht. Also I-Love-You-Virus hat damals meinen damaligen Arbeitgeber komplett lahmgelegt und dementsprechend kommt bei mir viel Denkweise, wie verhindert man das bestmöglich? Wie geht man in dem Themenfeld vor? Der Output, der aus sowas rausfließt, der ist hochgradig wertvoll. Aus Praxiserfahrungen, aus Übungen kann man unheimlich viel lernen und dann kann man eben an Punkten ansetzen, wo ich einen riesen Fortschritt erziele. Ja, wo ich schnell vorankomme wo aus der Sicht, wenn ich jetzt von der regulatorischen Brille gehe und sage, okay, erstmal erfassen, Daten sammeln, Informationen sammeln, da passiert noch nicht viel. Ja? Das ist Datensammlung. Ja? Und dahinter kommt dann ein Effekt. Und deswegen wäre also mein Bauchgefühl ganz stark immer zu sagen, viel, viel, viel in Sicherheit hängen. Viel trainieren, viel üben und dabei gleich nachdenken.
Da hätte ich direkt eine Nachfrage. Du betonst so, das Üben, 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 auch Nachfragen, Diskutieren. Habt ihr denn da im KI-Zeitalter überhaupt noch eine Chance, mit den bösen Buben Schritt zu halten?
Ja, sagen wir so, also dass das Wettrüsten schon am Laufen ist, ist ja ganz klar. Wenn ich jetzt nur mal in den Bereich Phishing schaue, dass natürlich mit generativer KI ein wesentlich zielgerichtete, maßgeschneiderte Phishing-Attacken auf die Anwender möglich sind. Das ist ja völlig klar. Und dass man natürlich dann auf der Filterseite genauso dagegen halten muss oder eben auf der Trainingsseite, das Aufschlauen der Leute, das Denken. Weil im Endeffekt ist ein großer Teil in der Cybersecurity ja nicht nur die Technik, sondern die altbewährten Methoden des Social Engineerings. Ja, die Werkzeuge ändern sich, aber die Grundmethoden dahinter sind natürlich die gleichen. Und deswegen gibt es ein paar so Themen, die man gerade bei Übungen, also jetzt eben Phishing-Übungen und oder auch anstrengende Cyberübungen, wo man Leuten Sachen beibringen kann, die helfen weiterhin, auch wenn sich die Technik ändert. Weil wenn ich jemanden habe, der sich nicht durch so, man sagt so schön, Sense of Urgency unter Druck setzen lässt, ich muss jetzt schnell irgendwas machen, nur weil ein Geschäftsführer eine dringende Überweisung über 5 Millionen braucht, sondern Achtung, bitte nochmal denken, passt das ins Muster, passt das nicht ins Muster und dann tue ich was. Und damit baust du eine Resilienz beim Menschen auf, die werkzeugunabhängig ist. Und da glaube ich, sollte man sich tunlichst auch mit darauf verlassen, jemand, der eine Cyber-Awareness hat, der eine gewisse Grundresilienz hat, ist automatisch sicherer, auch wenn neue Werkzeuge kommen.
Und inwieweit zahlt das dann? Für mich ist es von der Methodik her sofort nachvollziehbar. Ich kenne es ja auch, wenn hier irgendwelche obskuren E-Mails wieder ankommen, wo ich genau weiß, da habe ich eigentlich nie was bestellt. Dann schauen wir doch mal, wie ist die URL genau? Und siehe da, hoppla, da ist schon wieder so ein kleiner Betrüger unterwegs. Aber inwieweit zahlt diese Schulung, diese Resilienz denn dann auf NIS 2 oder DORA ein? Wird es da überhaupt berücksichtigt und positiv bewertet?
Du musst ja bei dem ganzen Mechanismen, jetzt unabhängig von den Formalismen, geht es ja ganz stark darum, dass man aktives Risikomanagement betreibt. Und wenn man das Risikomanagement ja betreibt, im Endeffekt, im Bankenbereich spricht man ja immer vom Financial Risk Management und Non-Financial Risk Management. Und im Endeffekt ist es eben so, dass zu diesem ganzen Risikomanagement ja auch eben zählt, wie resilient ist denn meine ganze Mannschaft? Wie resilient ist denn mein Unternehmen? Was habe ich für Schutzmechanismen in dem Ganzen drin? Und da zahlt das sofort ein. Also wenn ich jetzt mal von Basics anfange und sage, ich habe ein Phishing-Training etabliert, was wir vor Jahren eingeführt haben. Wir waren damals sehr, sehr früh dran. Wenn ich ein Phishing-Training einführe und messe eben den Wert, wie gut die Leute beim Phishing-Training sind und lege daneben dann die Zahl der erkannten Schadfälle. Also bei uns gibt es eine Meldung, dann kann man eben melden, ich habe ein verdächtiges E-Mail. Dann geht es dahinter zu den Experten, die Experten werten es ein und geben eine qualifizierte Rückmeldung. Und dementsprechend ist das Zahlenmaterial, was dort ankommt, sehr aussagefähig darüber, wie resilient wir sind und wie sich dieses Zahlenwerk vor allem verändert, wie wir also solche Wellen abfangen können. Und das zahlt alles, wie gesagt, aufs Risikomanagement ein, sodass ich ein Verständnis darüber entwickeln kann, was denn jetzt beim Endanwender auf der menschlichen Seite ankommt. Jetzt ist natürlich bei so den Themen wie NIS 2 ganz wichtig, es ist ja nicht nur der Mensch, der irgendwo involviert ist, sondern ich habe meine Lieferketten. Da, wo versteckte Risiken sitzen. Bedeutet also, auch dort komme ich natürlich immer mehr ran, wenn ich meine Inzidenz auswerte. Wo kommen denn Schäden her? Was schlägt durch? Was kann ich auffangen? Was kann ich nicht auffangen? Bekomme ich immer mehr Verständnis darüber, wie hoch meine Resilienz ist in diesem Gesamtgefüge aus genutzter Maschinerie, genutzten Prozessen, beteiligten Mitarbeitern, beteiligten Menschen. Und das ist ein wichtiges Gefühl, ein wichtiges, nicht nur Gefühl, sondern da musst du eine Denkweise, eine Art entwickeln, eine Modellbildung entwickeln, wie du mit dem ganzen Themenfeld umgehen kannst. Weil Risiko ist schwer fassbar. Ja. Ich habe immer das ganz einfache Beispiel, jeder von uns, der zum Beispiel Auto fährt, kann Risikomanagement. Er entscheidet sich bewusst, in ein Auto einzusteigen und das Risiko zu gehen, dass ihm der Gegenverkehr reinfährt, dass es glatt ist, dass irgendetwas passiert. Wir haben halt das Autofahren geregelt. Da gibt es TÜV, Führerschein, Ausbildung, es gibt alles außenrum und deswegen ist Risikomanagement beim Autofahren für jeden normal und einfach. Risikomanagement im Cyberbereich ist brutal schwer, weil die Leute den Verständnis des gesamten Systemzusammenhängs gar nicht haben und weil vieles eben nicht geregelt ist. Einfaches Beispiel, wenn ich jetzt als Bank ein Rechenzentrum baue, dann kann ich mir vom Stromdienstleister Strom kaufen, um das Rechenzentrum zu betreiben. Okay. Ich brauche nicht zum Stromdienstleister gehen und zu sagen, jetzt zeigt mal die Wartungsaufkleber auf euren Generatoren und so, und, sondern der Stromdienstleister ist überwacht und ich beziehe Strom als Leistung. Ziemlich ähnlich ist es bei einer Telefonleitung, bei einer Datenleitung. Aber dann geht es schon sehr schnell an, dass man praktisch wünscht, dass man Dienstleister überprüft, weil die Dienstleister nicht in der Überwachung sind. Und da wird es immer jetzt dann politisch recht interessant, wenn ich jetzt sage, die großen Dienstleister werden jetzt direkt überwacht, also eine Microsoft, eine Oracle, eine Amazon AWS, rutscht jetzt in Richtung einer Vattenfall, einer Telekom, ja, also einer Entität, die ich groß nutzen kann. Und das kann ich halt dann hoffentlich nutzen, ohne so viel drüber nachzudenken. Aber die ganze Unmenge an kleineren Dienstleistern sollen durch die Kunden beaufsichtigt werden. Und dann sage ich, das funktioniert ja nicht. Ja, so funktioniert weder unser Verkehrssystem, so funktioniert nicht unser Stromsystem, so funktionieren viele große Mechanismen nicht.
Wäre jetzt genau meine Nachfrage gewesen. Wenn ich es richtig im Kopf habe, seid ihr ja sehr stark cloud-orientiert. Wie willst du denn dann diese ganzen Cloud-Anbieter mit Blick auf NIS 2 oder DORA kontrollieren?
Das ist eben das Interessante. Unser größter Cloud-Anbieter ist Microsoft, weil wir Microsoft Azure und M365 ganz stark drauf setzen und das auch ganz bewusst gemacht haben, weil wir eben mit den ganzen Anforderungen an einen Eigenbetrieb, also ich habe 20 Jahre lang Eigenbetrieb verantwortet, das kriegt man als kleines, in Anführungszeichen, Haus nicht hin. Wir hatten in München eine sehr gute Diskussion mit einem sehr großen Haus, der 40 Rechenzentren hatte. Da ist das eine andere Hausnummer. Und dort ist es eben so, dass ich sage, ein großer Hyperscaler, ein großer Dienstleister ist eben so aufgestellt, dass er einen gewissen Service-Level erbringen kann. Und wenn ihm jetzt bei der Beaufsichtigung, die direkt beaufsichtigt werden, dann brauchen die nicht 1000 kleine Audits erleiden durch die Kunden, sondern machen eben einen großen Audit, hoffentlich durch die Aufsicht. Bisher war ja der Ansatz teilweise so, dass man sich sogenannten Prüfgruppen anschließt und dann zu 20 Banken miteinander einen Prüfer zu Microsoft schicken. Ich sage, das ist immer nur viel zu klein gedacht. Mein simples Beispiel ist immer, wenn ich hier in Hamburg in die S-Bahn einsteige oder in die U-Bahn, dann gehe ich halt davon aus, dass dieser S-Bahn-Zug gewartet wird von einem Fachmann und dass dieser Dienstleister weiß, wie man S-Bahn-Züge betreibt, dass die Bremsen funktionieren und dieses ganze Themenfeld. Und in der Denkweise wird mir extrem helfen, wenn man immer mehr dazu kommt, dass das funktioniert, dass man eben sagt, okay, da wird eine ganz andere Beaufsichtigung ausgeführt, damit ich mir um das Themenfeld keine kleinen Gedanken machen muss, sondern das wirklich im großen Stil. Und da wird natürlich der Dienstleistermarkt und die Dynamik wird jetzt ganz interessant, was durch die Regulatorik passiert, sich etwas differenzieren. Weil das ist ja, wir gehen ja in eine Lernkurve miteinander rein, wo man sagt, okay, wie konsolidieren sich zum Beispiel Dienstleister? Ja? Was passiert im großen Markt? Wie funktioniert die Aufsicht? Welche Punkte werden erkannt? Es gibt in Deutschland ja zum Beispiel große lokale Player, nicht nur im Bankenbereich. Es gibt für alle möglichen Branchen ja Player, 4.000, 5.000 Mann, die substanzielle IT-Dienstleistungen für Branchen zur Verfügung stellen. Und da bin ich sehr gespannt, wie sich der Reifegrad, die Prüfungen und die Erkenntnisse daraus entwickeln.
Könnte eine andere Lösung sein. Du brachtest vorher das Beispiel Auto, wo wir uns reinsetzen, dass wir vielleicht doch irgendwann sowas wie eine Art Software-TÜV oder eine Art Cloud-TÜV gerade für die kleineren bräuchten.
Ja, absolut.
Dass eben nicht, wie du geschildert hast, da kommen jetzt 20 Unternehmen aus der Bankenbranche, dann kommen 20 Unternehmen aus der Foodbranche und jeder führt seinen eigenen Audit durch. Ich glaube, da wird ja der Dienstleister irgendwann auch kirre.
Naja, sagen wir mal so, es kommt ja noch eine ganz andere Diskussion damit mit rein, nicht nur die Dienstleistung und die Kosten dahinter. Wir müssen uns schlicht und einfach mal klar machen, dass wir die Fachkräfte gar nicht haben. Also warum soll ich denn einen qualifizierten Softwareentwickler, warum soll ich denn einen qualifizierten Tester, warum soll ich denn einen qualifizierten IT-Auditor dafür verschwenden, ein Stück Software, das bei 500 Kunden im Einsatz ist, von der Kundenseite her einzeln zu prüfen? Das ist ja völliger Wahnsinn. Also das ist ja, und deswegen finde ich es so interessant, weil im Endeffekt gehen wir jetzt durch eine Lernkurve durch den die Automobilindustrie und andere Industrien teilweise schon vor 30, 40 Jahren durchgegangen sind. Ja? Das ist eigentlich ein bekannter Mechanismus, den wir in der IT jetzt wieder neu erfinden, weil wir IT sind. Das macht keinen Sinn. Das funktioniert so nicht. Und diese Qualitätsansprüche und die Mindestqualitätsansprüche, wenn die nicht eingehalten sind, dann werden wir immer noch mehr böse Überraschungen erleben. Also siehe die Großereignisse wie CrowdStrike, wo ich halt sage, okay, das zeigt ja, dass der organisationelle Reifegrad dieser ganzen Situation nicht ausreichend ist. Oder das letzte Großereignis davor, Log4j, wo man halt auch sagt, okay, also jeder, der einigermaßen Systemkenntnis hat, war vor Log4j nicht überrascht, ja? Weil das hat man in den Computer-Comics vor Jahren schon nachlesen können, dieses obskure Stück Software, das irgendwo von irgendeinem Freiwilligen betrieben wird. Ist ja schön, dass es so funktioniert, aber es ist halt auf der anderen Seite, wenn es kritisch ist, halt auch ein Problem. Ja, dann sind die Parallelen.
Du sprachst gerade an, in der Autoindustrie haben wir das schon teilweise seit 20 Jahren so und eigentlich sollte das Ganze keine Überraschung sein. Dann wundert's mich allerdings doch. Ich meine, dadurch, dass die Regierung nicht vorangekommen ist, haben wir ja noch eine Gnadenfrist bis ins zweite Quartal in Sachen NIS 2. Aber warum hängen dann trotzdem so viele dem Zeitplan hinterher? Oder war der von vornherein zu ehrgeizig gestellt?
Sagen wir mal so. Also ich habe da sehr interessante Einblicke bekommen in letzter Zeit durch Kontakte außerhalb der Bankenbranche. Also wir in den Banken haben natürlich folgende Situation, wir sind schon länger entsprechend reguliert. Wir mussten uns mit der BAIT-Novelle schon viele Gedanken machen. Bei mir persönlich ist es auch so, ich war, bevor ich nach Hamburg ging, in Luxemburg und Luxemburg war von der Governance-Seite Deutschland noch weit voraus. Wir müssen ja dran denken, der EU Cyber Security Act ist ja europäische Regulierung. Und dementsprechend sind die Auswirkungen, die treffen auf unterschiedliche Länder, auf unterschiedliche Kulturstile. Ja? Also in Italien geht man mit Regulatorik etwas anders um als in Deutschland. Das ist definitiv toll. Auch in Belgien geht man anders damit um. Und dementsprechend trifft natürlich eine EU-Regulatorik auf unterschiedlichste Reifegrade, sagen wir es mal so. Und das ist natürlich ganz klar, je mehr ich aufholen muss, je weniger Grundlagen ich ausgehen kann, desto schwieriger wird das Ganze. Und dann passiert natürlich noch Folgendes, durch diese extreme Branchenbreite trifft natürlich die NIS 2 jetzt auf Branchen, die eben auch schon aware sind. Jeder, der Kritis hatte, also Größenordnungen entsprechend, ist ja sowieso schon vorbereitet. Das ist es nur eine Evolutionsstufe. Aber es trifft ja jetzt Branchen, die haben noch nicht mal kapiert, dass dieses Thema sie trifft. Und das ist dann natürlich schwierig, dieses Themenfeld hinzubringen. Dann brauchst du einen Haufen Know-how. Dieses Know-how hat teilweise einen komplett anderen Charakter, als es zu tun. Ja, wenn ich in einem Forschungslabor eine Infrastruktur aufbaue im nicht regulierten Umfeld und ich vergleiche mal, wenn ich die gleiche Infrastruktur bei mir in der Bank aufbaue, dann gibt es substanzielle Unterschiede. Ja, also der im Forschungslabor klickt sich online drei Dienste zusammen. Und wir brauchen allein so lange, um einmal festzustellen, was denn brauchen. Also da geht die Welt weit auseinander. Und deswegen trifft natürlich jetzt mit NIS 2 einen riesen Impact auf extrem unvorbereitete Branchen. Und dann gibt's natürlich dahinter die ganze Detailarbeit. Wie fügt man diese komplexe Welt in Datenbanken so rein, dass man damit ein Informationsregister erstellen kann, dass man Analysen erstellen kann? Es ist alles leicht geschrieben, schwer getan, ja. Weil wenn man mal in ein Haus reingeht, das einen hohen Reifegrad hat und ich bin in der Lage, aus End-to-End-Prozessen nach unten Risiken abzuleiten und Schutzbedarfe abzuleiten und habe das alles datengestützt in Systemen drin, da bin ich schon sehr weit. Weil das ist halt einmal schwierig, das Ganze zu beschreiben. Und das erleben wir jetzt. Und was ich ganz erschütternd finde, ist, dass man dann sagt, okay, man nimmt die Behörden aus. Also ich wundere mich da total, weil, okay, wenn die Behörden meinetwegen wenig Digitalisierungsabhängigkeit hätten oder wenig Bedeutung hätten, was ich mir schwierig vorstelle, hat man natürlich da auch noch mehr einen Riesenthemenbereich, die ganze öffentliche Verwaltung, was dort mit rein muss. Also es ist schon ein Herkulesakt, was da kommt.
Wenn du sagst, es ist ein Herkulesakt, inwieweit haben wir denn diesen Herkulesakt so aus deiner Erfahrung schon bewältigt oder richtig angegangen? Und wie ist denn da der Unterschied vielleicht dann zwischen regulierter Branche, also Finance, wie es dich betrifft, und dem ganzen Rest? Weil du sagst ja, dass es da manche relativ, sagen wir es mal so, die relativ blauäugig waren, uns es jetzt kalt erwischt hat.
Ja, genau. Also das große Thema, was mich immer so umtreibt, ist, uns fehlen teilweise ein paar so pragmatische Ansätze. Man kommt viel zu viel aus dem Klein-Klein und kämpft damit natürlich in ganz schönen Aufwänden. Also ich versuche es mir plakativ zu machen. Wenn man in einem Haus wie bei uns mehrere verschiedene Themenbereiche nebeneinander hat, wo jeder Bereich quasi gezwungen ist, ein eigenes Modell zu bilden. Also das Informationssicherheitsmanagement braucht ein etwas anderes Modell als das Informationsrisikomanagement. Das Ganze ist Non-Financial Risk. Im Financial Risk schaut die Welt sowieso anders aus. Man spricht also schon unterschiedliche Sprachen. Dann braucht man die Leute, die in der operativen Informationssicherheit tatsächlich was tun. Die brauchen ein sehr realitätsnahes Bild, wenn die in Analysen gehen. Und damit hat man immer wieder so ganz unterschiedliche Bilder, ganz unterschiedliche Detailgrade. Und aus meiner Sicht fehlen hier teilweise Vorgehensmodelle, die das unterstützen, dass das insgesamt leichter wird, und auch teilweise Ansätze, die etwas erleichtern. Ja. Also ich bin zum Beispiel ein Fan von dem Fundamentansatz. Ganz einfache Story dahinter. Man nimmt sich eine Gruppe erfahrener ITler, die Branchen-Know-how haben. Die wissen, was in dieser Branche für Spezialitäten benötigt werden. Schickt die mit einer dicken Kreditkarte auf die grüne Wiese. Die grüne Wiese braucht natürlich einen Internetanschluss. Und dieses Team an Fachleuten baut dann ein Fundament für ein Unternehmen ihrer Branche. Und normalerweise müssen die in der Lage sein, wenn es gute Leute sind, ein solches Fundament zu designen, ohne dass jemand vom Fachbereich in dem Moment mithelfen muss. Ja, um nur mal das Fundament aufzustellen. Und dieses Fundament hat Eigenschaften, also Verfügbarkeitszeiten. Wie schnell bin ich in der Lage, dieses Fundament wiederherzustellen, wenn irgendwas ist? Wie sicher mache ich es? Und dann baue ich auf dem Fundament das Unternehmen nacheinander in Schichten auf. Was wir tun, wir haben komplex gebaute Strukturen.
Unternehmen, ja.
Unternehmen, die stehen auf so einem Fundament. Dann gehen wir an detaillierte Erfassungen dieser ganzen Systematik ran und versuchen, das einzuwerten. Und auf diesem ganzen technischen Haus haben wir ein Prozesshaus und eine Aufbauorganisation, und da reiten wir Prozessstrecken ab. Und der Witz ist, die Basisdaten, die ich dann unten rausfiltere aus diesem ganzen Konstrukt, kann ich mit dem Fundamentansatz an etlichen Stellen einfach finden. Weil deswegen schaut das Fundament ja so aus, wie es ausschaut, wenn ich eine gewisse Erfahrungsgrad, einen gewissen Reifegrad habe. Und das ist zum Beispiel einer dieser Mechanismen, wo ich einfach sage, sowas findet man in der Regulatorik nicht oder nur ganz wenig, weil man eben immer wieder vom Detailblock herkommt und damit natürlich die Aufwände natürlich hochtreibt. Und damit ein bisschen, wie soll man sagen, man nutzt dann Erfahrungswissen, das Branchen über 20, 30 Jahre aufgebaut haben, nutzt man dann unter Umständen nicht. Ja. Und ich darf nicht nur annehmen, dass alles schlecht ist in der Welt, es gibt ja auch viel Gutes. Und das sieht man daran, dass endliche Unternehmen noch stehen, keine größeren Incidents hatten, Sachen überstanden haben, weil sie ihren Job einmal richtig gemacht haben. Ja, also nicht nur vom Negativen her sehen, sondern auch vom Positiven her sehen.
Ich hätte jetzt aber bei diesem Bild, ich fand das sehr schön eingangs, ich gebe da einem Team von erfahrenen Spezialisten die Kreditkarte mit und schicke sie raus auf die grüne Wiese, wo sie das Fundament aufbauen. Jetzt habe ich aber in der Realität ja nicht die grüne Wiese, sondern ich habe schon irgendwelche Häuser, die sind auf Fundamenten gebaut. Und wenn ich Pech habe, haben diese Fundamente auch schon, weil sie ein paar Jährchen stehen, womöglich auch schon Schimmel in der Wand drin. Wie sollen die denn dann an diese NIS-2-Herausforderung rangehen?
Mit der gleichen Logik. Dann nehme ich aber nicht die grüne Wiese, sondern nehme ein Whiteboard. Also das ist wirklich, wirklich so der Ansatz, wenn du an ein komplexes System rangehst. Ich habe das in meinem Berufsleben mehrfach erlebt. und du fängst an, das Poster zu zeichnen, was ist da, und willst das Poster umzeichnen, dann bist du sehr, sehr schnell in einem sehr, sehr komplexen Bereich. Du hast immer die Möglichkeit, häng daneben ein Whiteboard, das leer ist. Fang von vorne an und denk mal so in diese ganze Struktur rein. Der krasseste Denkansatz ist immer der, dass ich gesagt habe, ich kann als Bank immer so überlegen, wenn ich meine eigene Struktur nicht mehr betreiben kann, können alle Kunden woanders hingehen.
Mhm.
Ja? Das ist der krasseste und schwierige Denkansatz. In Branchen, die langfristige Verpflichtungen haben, ist das oft noch viel schlimmer geistig umzusetzen. Wenn ich also Versicherungsverträge auf 30, 40 Jahre habe, ja, dann ist ein Langfristdenke da. Es gibt es ja in der Industrie, wo Langfristverpflichtungen mit Garantien oder Patente da sind. Also die betriebswirtschaftliche Realität spricht immer ein anderes Bild, aber auf der Technikebene kannst du mal denken. Du baust einfach Technik einmal neu und migrierst das ganze Unternehmen rüber. Und das macht das Denken frei, um solche Unterschiede zu finden. Weil in den gewachsenen Strukturen, wo man Altlasten drin hat, es oft so ist, da wird es quer verbunden. Was ja der Riesenvorteil ist, wir haben vor Jahren bei der Cloud-Migration einmal radikal durchgegangen durch die Landschaft. Und das hat natürlich unheimlich geholfen, weil wir mit dem Vollmigrationsansatz durchgingen. Und damit war einfach die Liste, das ist und das muss rüber. Ja. Und die Frage war, wie bringt man es rüber? Ja. Und nicht ob und wo lässt man was, sondern es muss rüber und es muss dazu wieder, also zurückgeführt auf Standards, umgeschrieben werden und so weiter, um so eine Bereinigungsaktion herbeizuführen. Das ist so der Denkansatz, die grüne Wiese, und wenn du die grüne nicht hast, dann nimmst du weiße Whiteboard.
Das wird mich eben noch, dem Gedankenspiel kann ich folgen mit dem weißen Whiteboard. Und du hast es gerade auch schon ein bisschen angedeutet, was mich dann noch mal ein bisschen interessieren wird, wie schaffe ich dann die Transformation von den Ideen, die ich auf meinem Whiteboard habe, in die IT, die ich hier in der Realität eben dann in meinem Keller vorfinde.
Da musst du eben hergehen und musst das Ganze in die Blöcke zerschneiden, die notwendig sind und wichtig sind. Im schlimmsten Fall tut das halt dann auch mal weh. Also im schlimmsten Fall heißt das auch mal, dass man Parallelphasen fahren muss. Also in unserem eigenen Fall war es zum Beispiel so, wir haben teilweise Datenbanken ausgetauscht und dann kommst du eben auf Abhängigkeiten und kriegst die Datenbank nicht weg. Dann musst du, da haben wir damals so eine Datenbank, ein Datenbank-Zoo im Endeffekt gebildet und haben gesagt, okay, es gibt eben für die Legacy, die du so nicht wegbringst, eine Nische, in der du die für einen beschränkten Zeitraum mitschleppen kannst. Ja. Da muss man an solche Lösungen teilweise dran denken. In meinem Job davor war es zum Beispiel ganz interessant, da mussten wir komplette Infrastruktur einer Bank auflösen. Und zwar so, dass sie noch in der Lage war, danach die langen, langen Auskunftspflichten für Steuerrecht und für solche Sachen darzustellen. Und da wurde im Endeffekt, haben wir die ganze Struktur auf den Kern zurückgefahren und für diesen Kern eine rein auf Informationsbasis lauffähige Struktur erzeugt. Ja. Auch wieder eben so eingesperrt. Und was natürlich im Cloud-Zeitalter halt das Interessante ist, wenn man Funktionen halt, bei denen man entscheidet, die macht man nicht mehr intern, sondern bezieht sie als Dienstleistung, dann bist du ja sowieso in der Migration. Du migrierst ja Inhalte meistens und migrierst eben aus einer Bestandslösung raus in eine Software-as-a-Service-Lösung und baust dann die Lösung bei dir wieder entsprechend zurück. Also, wie soll man sagen, sehr, sehr, sehr aufs Zielbild hin, im Endeffekt zu sagen, altes Fundament, neues Fundament, das neue Fundament plus meinetwegen Cloud-Services und dann einen in Stufen zerlegten Plan entsprechend durchziehen.
Du hattest vorher, und ich habe es auch in der Einleitung gesprochen, ja selber schon 2023 einen eigenen Prototypen diesbezüglich entwickelt. Und auch im Vorgespräch haben wir mal über Risikomanagement versus Enterprise Architecture Management gesprochen. Wie unterscheidet sich denn dein oder euer Ansatz von dem, was man sonst im Markt üblicherweise hatte? Also gerade bezüglich der Dokumentationspflichten.
Tja, wir gehen ganz klassisch. Bei etlichen Sachen unterscheiden wir uns überhaupt nicht vom Markt. Da geht es genauso in die Richtung, dass man eben sagt, okay, man baut eine Dokumentenstruktur auf, einen Dokumentenbaum, den man eben braucht, wie ihn die Regulatorik fordert. Und auf der anderen Schiene verwenden wir halt ein paar ein paar interessante Ansätze, die habe ich bei dem Vortrag, wo wir uns damals getroffen haben in München, gezeigt. Es geht da stark darum, dass man eben sagt, klassischerweise denkt man oft in Dokumentenpyramiden. Man fängt oben an mit der Strategie, aus der Strategie Leitlinien ableiten und dann immer weiter nach unten, das Ganze quer verbunden mit Prozessen. Und das Ganze impliziert eigentlich immer, dass man eine saubere, klare Logik und Struktur hat. Das ist aber nicht der Fall, weil viele dieser Dokumente sich aufeinander beziehen, weil man sehr, sehr viele Abhängigkeiten voneinander hat. Und da setzen wir eben zum Beispiel schon einen Mechanismus ein, dass wir haben da in der IT ganz stark damit begonnen, Informationsobjekte miteinander vernetzen, nicht in einer hierarchischen Struktur, sondern einer Struktur, die sowohl Hierarchie als auch eine Netzwerkstruktur unterstützt. Und damit besteht eben die folgende Möglichkeit, dass man die komplexen Querverweise, die aus dem ganzen Regelwerk quasi rauskommen, eben als Daten abgreifbar zur Verfügung hat und weniger pflegen muss. Weil, ist ja ganz klar, ich habe drei Dokumente mit Kreuzreferenzen, da muss ich in jedem Dokument die Kreuzreferenz aufs andere Dokument immer wieder erneuern, wenn sich ein Link ändert, wenn sich Zusammenhänge ändern, wenn ich was zusammenfüge, was auseinanderfüge. Und wenn ich das als Datenstruktur habe, dann wird das plötzlich viel leichter. Und da setzen wir eben Mechanismen ein, dass wir immer mehr von dieser Datenstruktur abbilden können. Das ist zum Beispiel bei uns so, dass das komplette Glossar in den sogenannten Policies, das komplette Glossar ausgelagert ist und nur noch datenbankbasiert läuft. Das bedeutet, da haben jetzt nicht mehr wie früher 350, 400 einzelne Datenpflegepunkte, sondern es gibt immer jetzt ein aggregiertes Glossar mit, ich weiß nicht, 120 Begriffen, das nur noch mit Dokumenten verknüpft ist und der Pflegeaufwand quasi auf null runtergegangen ist. Das bedeutet, der Pflegeaufwand wäre nur noch ein Glossarbegriff, taubwird in einem neuen Dokument benötigt. Und das ist also ein Ansatz, wo man sich den Pflegeaufwand über Zeit viel leichter machen kann, gerade in komplexen Strukturen. Und bei der Bank hat man ja immer sowas wie schriftlich fixierte Ordnung, also ein riesen Dokumentenwust, aus dem das Ganze rauskommt. Und diese ganzen Dokumente haben ja wieder eine Querverbindung zu den Prozessen. Und das ganze Prozessregelwerk einer Bank ist ja auch wieder hierarchische Struktur. Und da entsteht schon viel Informationsvernetzung. Ja? Das haben wir noch nicht auf Datenebene herunter, auf reinen Daten, sondern auf einer qualifizierten Informationsvernetzung, was man damit sehr, sehr viel machen kann. Und dann hat man zum Beispiel damit solche Möglichkeiten. Es basiert also im Prinzip auf dem Grundprinzip, dass man einfach in unser Enterprise Architecture Management Werkzeug auch ein Knowledge Management Schicht darüber gelegt haben. So simpel kann man es im Endeffekt sagen. Da liegt also darunter eine Graph-Datenbank, keine relationale Datenbank. Dadurch ist es relativ einfach erweiterbar. Und dadurch hat man dann solche Möglichkeiten, dass man eben auf diesen bestehenden Informationsschatz Zusatzinformationen oben drüber kippen kann. Und das hat man dann zum Beispiel an einem Thema, merkt man das ganz deutlich. Ich habe das sogenannte NIST-CSF, also das Cybersecurity Framework der Amerikaner. Es ist frei verfügbar und ich habe das NIST-CSF einfach über die ganze Schicht drüber gelegt. Und dementsprechend ist bei uns es möglich, im NIST-CSF, also ein Cybersecurity-Frameworks-Ansatz, nicht nur Technikarchitektur zu sehen, sondern auch alles, was im Knowledge-Management auf Dokumentenebene drin ist. Und mit solchen Ansätzen kann man halt wirklich enorme Effizienzgewinne gewinnen. Ich habe das bei dem NIST-CSF wirklich so gemacht, nur im Tagesgeschäft der Informationsanreicherung produziert. Und da entstehen Hunderte bis Tausende von Verknüpfungen im Tagesgeschäft, aber halt auf Datenbankebene und nicht in Dokumenten. Und das ist also ein Effektivitätsansatz, den ich dort verfolge. Und ich kriege mittlerweile von diversen Kollegen, die aus der Power-User-Gruppe kommen, immer wieder dieses Feedback, wollen wir auch haben, wollen wir nachbauen.
Wenn ich mir das so anhöre, wäre dann nicht der nächste logische Schritt, auf das Ganze dann noch eine KI aufzusetzen, um mir die Datenverarbeitung, weil es sind ja doch sehr viele unstrukturierte Daten, nochmal weiter zu vereinfachen?
Ja, das ist absolut logisch. Und zwar ist es absolut logisch, die KI an beiden Enden einzusetzen. Also ich habe schon einen Prototypen gesehen, und zwar macht er Folgendes. Der Prototyp, also beim EAM-System, geht der Prototyp von folgender Logik aus. Die meisten Häuser haben ja irgendeine Form von Beschreibung ihrer Technik.
Ja.
Das bedeutet, die nehmen diese irgendwie Beschreibung der Technik, schieben die vorne in der AI rein. Die AI bereitet das auf und sagt zum Anwender, was habe ich erkannt? Und damit passiert Folgendes, und das war sehr, sehr schön in der Demo zu sehen, im Mockup. Normalerweise würde ich quasi einen Architekten hinsetzen, würde ihm einen Stapel Papier auf den Tisch schmeißen oder in PDFs. Und er sitzt dann wochenlang dort und überträgt quasi das ins Architektursystem. Und jetzt macht er praktisch das Gleiche, aber die AI-gestützte Lösung hat vorher schon rausgesucht, ich erkenne folgende Begriffe, ich kenne die für diese Begriffe folgende Technik. Also simples Beispiel, in der Dokumentation ist genannt, Anwendung, er braucht eine Datenbank. Das Architektursystem weiß, ich habe folgende Datenbankserver und kann Datenbanken zur Verfügung stellen von dem Hersteller, von dem Hersteller, von dem Hersteller. Also kann das System ja ganz simpel sagen, okay, die Capability, Datenbank zu erstellen, ist da. Hier wird in der Anwendung eine Datenbank benötigt. Du musst mir nur sagen, welche es ist. Und damit ist dieses ganze Einlesen in Richtung Architektur schon mal ganz wesentlich einfacher. Das Gleiche funktioniert natürlich bei Regelwerken. Ich packe, also bei den von dir angesprochenen Prototypen zum Beispiel, der war relativ simpel. Der hat einfach darauf basiert, dass ich alle verfügbaren Gesetzestexte und verfügbaren Dokumente der deutschen Aufsicht verwendet habe und habe die einem ChatGPT-Bot zur Verfügung gestellt. Und dann haben wir eben darauf Testabfragen angewendet, wo man sehr, sehr schnell gesehen hat, kann uns wesentlich schneller die Information konsolidiert liefern. Das heißt also, dieser ganze Themenblock Information packen in einen nutzbaren Bereich im System, da ist die AI natürlich prädestiniert. Und auf dem anderen Ende der Strecke ist die AI dafür prädestiniert, weil sie ja generativ ist, auch Daten sehr schön produzieren kann. Wenn ich der strukturierte Daten zur Verfügung stehe, die einer Logik folgen, und das unterstützt mit einem Large Language Modell, das dann wieder mit dem, wie nennt man es, RPG, die Daten spezialisiert nutzen kann, dann hat sie ja ihren Vektorraum, wo sie ihr Weltwissen drin hat, und ich verknüpfe es dem mit dem Domänenwissen. Und das Domänenwissen ist ja schon strukturiert. Das ist ja der große Vorteil. Das muss nicht wieder mordsmäßig übersetzt werden. Und da sehe ich ein Riesenpotenzial, dass dann der Output aus dem ganzen Themenfeld durch die AI natürlich entsprechend unterstützt wird.
Kommen wir nochmal zurück. Wir hatten ja vorher über Zeitpläne gesprochen im Zusammenhang mit NIS und DORA. Angenommen, die gerade skizzierte KI-Lösung wäre dann Realität. Und wie viel schneller könnte ich dann eine NIS-2-Compliance zum Beispiel herstellen?
Oh, um Welten schneller, würde ich vermuten. Weil du diese ganze Datensammelei und diese Datenanalyse natürlich massiv unterstützen könntest. Man muss sich ja immer klar machen, jetzt bei dem Zeitplan, es passieren ja folgende Sachen. Es ist ja nicht nur so, dass jedes Unternehmen jetzt durch eine To-Do-Liste sich durchwühlen muss, sondern im Endeffekt ist es ja notwendig, dass mehrere Schichten hintereinander sich durch To-Do-Listen durchwühlen. Und ich glaube, das wurde bei der Regulatorik komplett vergessen. Also wenn das Anwenderunternehmen jetzt zum Dienstleister kommt und sagt, okay, bitte Dienstleister, wir gehen jetzt nicht gemeinsam durch die Lernkurve durch, sondern ihr müsstet in der Lernkurve schon weiter sein als wir, weil du musst mir ja liefern. Der Dienstleister geht zu seinem Subdienstleister und stellt die gleiche Frage. Dann bricht einem dieses ganze Modell auseinander. Und ich schätze, dass es, und man merkt es ja am Markt mit den Konsolidierungen, was passiert, dass natürlich diese Markteffekte, ja, diese Lernkurventhematik sich alles jetzt nacheinander eben durchschlägt. Da muss ich Vertragswerke anpassen. Da gibt es Vertragswerke, die natürlich unter Umständen schon lange nicht mehr angefasst wurden. Was jetzt nicht gut ist, dass sie nicht angefasst wurden, aber es ja, kann natürlich sein. Dann stellen sich unter Umständen betriebswirtschaftliche Fragen. Der angeforderte Dienst wird plötzlich teurer. Wer trägt die Kosten? Und. Und deswegen sind da so Effekte. Und wenn du das jetzt nur diese Hausaufgaben im Endeffekt schon vereinfachen kannst, also dieses Durchwühlen der Vertragswerke, herausfinden der Details, die Details wieder analysieren, hast du natürlich einen riesen Effizienzgewinn, wo sonst hochqualifizierte Leute viel Handarbeit machen. Ja. Und da sehe ich halt wirklich einen riesen Nutzen, was dort gewaltig vorankommen könnte.
Ich hätte zum Schluss vielleicht noch eine ganz andere Frage. Wir hatten uns jetzt sehr viel darüber diskutiert, wie ich NIS DORA ready werde, welche Herausforderungen ich habe. Jetzt gehen wir doch mal davon aus, ich bin jetzt NIS 2 ready, ich bin DORA-konform. Was muss ich denn dann im Alltag, ich habt ihr euch sicherlich auch schon Gedanken dazu gemacht, was muss ich denn dann später im Alltag tun, um weiterhin NIS und DORA konform zu bleiben? Weil es ist ja sicherlich kein einmaliger Job, den ich erledigen will.
Nein, überhaupt nicht. Also aus meiner Sicht, eines ist ganz wichtig, du musst das, was du eben lernst und was du eben umbaust, muss überall ins Tagesgeschäft einfließen. Das heißt, wenn du also ein neues Vertragswerk eingehst, eine neue Dienstleisterbeziehung, dann musst du das schon unter den ganz anderen Rahmenbedingungen eben betreiben in dem ganzen Themenfeld. Ich gehe davon aus, dass das unter anderem auch dazu führt, dass man bei grundsätzlichen Make-or-Buy-Entscheidungen nochmal ganz anders drüber nachdenken wird. Also bei der Dienstleisterauswahl vielleicht schon mit einem ganz anderen Fokus drauf gehen, vielleicht sogar zu Entscheidungen kommt. Ich habe da ganz interessante Diskussionen mit Kollegen aus größeren Häusern, bei denen eben das Reinsourcing jetzt plötzlich einen ganz andere Tragweite entwickelt. Warum? Man hat früher im klassischen Outsourcing ja gesagt, okay, ich muss natürlich diesen Steuereffekt und den Skalierungseffekt mit einrechnen und dann rentiert sich das Outsourcing. Und jetzt kommt dieser riesen Governance-Aufschlag dazu. Das heißt, was vermeintlich betriebswirtschaftlich günstigeres, wird jetzt einfach teurer, indem andere Leute sich massiv nochmal um Themen kümmern müssen. Und das wären alles so Themen, wo man eben in einer veränderten Realität leben muss. Und auf der Sicherheitsseite geht es halt aus meiner Sicht ganz stark darin, und da wird man es am deutlichsten merken, oder ich persönlich mit am deutlichsten merken, einfach das Thema Sicherheit lebt 7x24 Stunden. Sicherheitsvorgaben, Reaktionszeiten werden sich gewaltig erhöhen. Die Menge an Bedrohungsalarmen wird sich erhöhen. Das heißt, du musst in eine andere Denkweise kommen, um mit dieser wachsenden Geschwindigkeit der Entwicklung, also nicht nur der Entwicklung Cyberrisiken, sondern der Entwicklung Reaktion auf Cyberrisiken entsprechend mitzuwachsen. Und das werden die Auswirkungen, aus, wenn ich mein Bauchgefühl richtig habe, werden die Auswirkungen im Tagesgeschäft sein. Ständiges Dranbleiben, in der Lernkurve mitgehen.
Da bleibt mir an der Stelle nur noch eins übrig, Andreas. Danke, dass du da warst. Und das waren aus meiner Sicht sehr interessante Einblicke eines Praktikers in den Umgang mit NIS 2 und DORA.
Ja, danke, das freut mich. Aber weil du sagst, interessant, es gibt den amerikanischen Spruch, was man seinen Freunden antun will. May you live in interesting times. Und ich kann nur sagen, wir leben in lustigerweise interesting times.
Das ist schon fast ein perfektes Schlusswort. Dennoch lasse ich es mir nicht nehmen, das letzte Wort zu haben. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die heutige Folge von Tech Talk, Voice of Digital. Mein Gast war Andreas Weinberger. Ich bin Jürgen Hill, Chefreporter Future Technologies bei Computerwoche und CIO. Danke an alle, die zugehört haben. Tschüss.
Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@idg.de. Ihnen hat die Episode gefallen? Dann hören Sie auch in unsere anderen Tech Talks rein. Uns gibt's überall da, wo es Podcasts gibt.